Same Shit, Different Coach und damit herzlich willkommen zu Folge 221 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Fortuna Düsseldorf Partyzone ist hiermit eröffnet. Könnte man sagen.
Ja, ich vermute ja. Auch, dass das echt eine schöne Aufnahme werden könnte. Wobei, also von der Stimmung jetzt hier vorher, habe ich fast das Gefühl, dass wir schon so leicht in so eine fatalistische, fast schon zynische Stimmung abgleiten. Also im Vergleich zu den letzten Wochen haben wir, glaube ich, jetzt durchaus mehr gelacht vorher.
Also ich habe auch eine komplette Neuerung und ich frage mich, warum ich da früher nicht dran gedacht habe. Ich habe mir so eine Kühlbox neben mir gestellt, wo ich dann kalte Bier reingestellt habe. Und das heißt, ich muss jetzt irgendwie nicht darauf verzichten, wenn ich das eine Bier, was ich halt gerade angefangen habe, aushab aufs Frust, einfach auf ein weiteres kaltes Bier. Oder ein noch weiteres kaltes Bier. Also wie gesagt, Partyzone Düsseldorf, here we go.
Boah, es ist auch bitter, dass das halt 6 Jahre oder 6,5 Jahre gedauert hat, ne?
Krass. Ja, wobei ich diese Kühltasche noch nicht so lange habe.
Okay. Ja, ich meine, das Gute ist ja auch, dass du jetzt halt in Zukunft wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben wirst, um das für irgendwelche Gadgets wie Kühltaschen auszugeben, weil du halt wahrscheinlich keine Trainingsanzüge mehr kaufen wirst von Fortuna Düsseldorf.
Ist das richtig? Das ist richtig. Es tut mir leid. Ich meine, das Markus Anfang trägt ja auch quasi Fortuna Düsseldorf Merchandise auf. Aber, also, es steht ihm einfach nicht so gut. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Muss man so sagen. Unabhängig dieser weiße Pullover, den hätte ich mir eh nicht gekauft. Aber, ist so.
Ja. Ist so. Ich muss auch sagen, also vom Stadion-Eindruck, also ich fand jetzt im Fernsehen sah das sogar noch ein bisschen vorteilhafter aus, als es halt im Stadion aussah. Also, wir haben im Stadion wirklich kurz gerätselt. Ob man es wirklich geschafft hat, Markus Anfang halt einen eigenen Pulli zur Verfügung zu stellen, weil der halt so da drin verschwunden ist, dass wir halt kurz dachten, das ist vielleicht noch ein Alter von Daniel Tunis, den er da auftragen muss.
Also nur XL. Sorry, Markus.
Ja, also muss man schon sagen, so rein von der Präsenz an der Seitenlinie, auch ganz generell, auch mal von den Kalamotten abgesehen. Ja, naja, aber gut. Da sind wir jetzt halt eben an einem anderen Ort, an einem anderen Zeitpunkt und müssen irgendwie damit klarkommen und sollten wahrscheinlich sowieso bald mal schon anfangen, hier so ein Glas aufzustellen, in das man immer einzahlen muss, wenn man irgendwie an Daniel Tune erinnert. Ich fürchte, dass das sehr, sehr schwierig wird, hier sich da emotional endgültig zu lösen. Und es hilft ja auf jeden Fall auch nicht, wenn der sportliche Erfolg irgendwie erstmal nicht so richtig eintritt. Und so sieht es ja auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Aber immerhin vermeldet die Fortuna, hat man ja zumindest finanziell in letzter Zeit gut gearbeitet. Ich weiß nicht, wer von euch hat da, genau, habt ihr da schon reingelesen in den Bericht?
Nein, wir haben uns ja auch dazu entschieden, wir versuchen ja wieder eine Sonderfolge zu machen. Aber erst, wenn alle Zahlen veröffentlicht sind. Und ich bin gespannt darauf, ob die Fortuna wieder so ein wir treffen uns im Vereinsheim und stellen Fragen, die Fans können Fragen stellen, die Mitglieder zu dem Finanzbericht, obwohl der noch gar nicht veröffentlicht worden ist. Und dann macht man aber schon mal so schön Wetter und bereitet quasi den Spin vor. Oder ob man das diesmal anders hält und halt die Mitglieder und Fans, die da kommen wollen, zu mündigen Besucherinnen und Besuchern macht. Ich wage es zu bezweifeln. Ich möchte was vorlesen, ich habe ja gleich zweimal die E-Mail bekommen, dass das erfolgreiche Geschäftsjahr hinter der Fortuna liegt. Und natürlich so ein Text geschrieben, wahrscheinlich auch mit dem Marketing-Gott Alexander Jobst im Hintergrund. Der liest sich natürlich auch super. Und die Zeilen möchte ich euch aber nicht vorenthalten, nämlich besonders getriggert haben. Dass wir erneut ein positives Ergebnis präsentieren können, liegt vor allem an zwei Faktoren. Zum einen an den erzielten Transfererlösen, die im Fußballgeschäft den größten Hebel darstellen. Die stetige Entwicklung von Spielerwerten, die bewusste Förderung der Nachwuchsarbeit und Kluge Transferentscheidungen zahlen sich aus. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Fortuna ist das natürlich so ein Satz, der geht runter wie nix. Aber wir wollen dann ja noch mal uns genauer auch informieren lassen und wir sind natürlich auch immer sehr dabei, nicht viel Schelte um uns zu werfen. Vielleicht ist es aber ungerecht. Wir werden sehen.
Ja, abwarten. Also auf der Verkaufsseite muss man ja erstmal sagen, hat man es geschafft, die Erlöse, die man jedes Jahr erzielen muss, wieder zu erzielen. Was allerdings mit der Wertsteigerung des momentanen Kaders aussieht, boah, da haben wir jetzt noch eine Dreiviertelsaison, um das Minus des nächsten Jahres wieder auszugleichen und momentan drängt sich da niemand so richtig auf.
Und dazu kommt ja
Ja,
irgendwie
man
auch
muss
noch
halt diejenigen.
der Fakt, dass man ja auch noch mit einigen Schlüsselspielern irgendwie den Vertrag noch nicht verlängert hat, wo jetzt der Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Und da man sich jetzt da, glaube ich, sowohl tabellarisch als auch von der Entwicklung der Mannschaft, als auch wahrscheinlich irgendwie vom gesamten Klima in der Mannschaft und im Verein, sich jetzt in nächster Zeit nicht in der allerbesten Position befinden wird, um halt zu sagen, hey, bleib doch, hier
Lasst
ist es
mal
super.
ja.
Genau.
Ja,
Oder auch Tim
es
Oberdorf zum Beispiel.
insgesamt.
Also, und das sind ja nur einige unter mehreren.
Ja, die Partyzone von Tor Düsseldorf. Vielleicht muss man es so verkaufen, man weiß es nicht. Ja, vielleicht den nächsten Schritt zurück nach an den zum Freitag. Wie war denn eure Stimmung nach Markus Anfang, neuer Trainer? Braunschweig, irgendwie so ein, aber auch ein Must-Win-Gegner in der aktuellen Situation. Wie war denn eure Erwartung und Hoffnung? Wie seid ihr in dieses Spiel reingegangen?
Also, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass man das Spiel gewinnt. Ich war sehr naiv und bin damit so einem cool Ferienbeginn, Heimsieg und dann kommt die Fortuna nach Berlin. So muss das jetzt eigentlich laufen. Ich habe mit einem grauenhaften Spiel, aber mit einem Sieg gerechnet.
Also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass es auf dem Platz einfach ein ganzes Stück besser aussehen wird, also dass man da halt einen Schritt nach vorne sieht. Und ich habe ehrlicherweise auch, glaube ich, eher damit gerechnet, dass man das Spiel gewinnt. Ich war mir da nicht so super sicher. Ich habe letztendlich bei Kicktipp in unserer Liga auf ein Unentschieden getippt, irgendwie auf ein 2:2 und irgendwie nur, um das mal so abzubilden, wie da, glaube ich, insgesamt die Stimmung gewesen ist. Das habe ich mir nämlich auch dann irgendwie im Nachhinein nochmal angeschaut. Ich glaube, da tippen 60 Leute regelmäßig mit und ich war der Einzige, der nicht auf Sieg Fortuna getippt hat. Also ich glaube, wie es halt im Umfeld halt ausgeschaut hat, so da war man schon sehr optimistisch und auch für mich ist ja eigentlich, wenn ich unentschieden tippe, ist es ja auch immer eher so ein Vote of Confidence. Also ich habe meistens tippe ich halt auf
5-0-Sieg.
Niederlage und habe mich halt richtig geärgert, dass ich jetzt irgendwie einmal von meinem normalen Fortuna verliert Tipp halt irgendwie abgewichen bin und diese einfachen Punkte halt habe liegen lassen. Ja, also ich habe.
Aber lag das nur am Gegner jetzt oder eben, Tim, hast du schon angedeutet, schon auch, dass man einen Trainereffekt erwartet hat, erhofft hat?
Nee, schon auch am Gegner. Also man muss sich halt schon nochmal vor Augen führen, dass man im letzten Jahr 5:0 gegen Braunschweig gewonnen hat und Braunschweig gerade 4 Spiele am Stück verloren hatte. Sodass ich gedacht habe, okay, vielleicht auch ein klitzekleines bisschen Trainereffekt, aber halt nur in dem Sinne, dass man vielleicht zwei ordentliche Halbzeiten und nicht eine Totalausfallhalbzeit wie vorher spielt, dadurch, dass man jetzt einen neuen Trainer hat. Das war so die Hoffnung und dass man dann damit gewinnt, aber auch, weil Braunschweig ein dankbarer Gegner ist. Aber jetzt ist ja Fortuna zum Aufbaugegner geworden. Oh, lang sind die Zeiten her, dass ich immer gedacht habe, oh, Fortuna der Aufbaugegner, aber sie kommen zurück.
Also ich hätte schon auch mit einem klareren Trainereffekt gerechnet, muss ich sagen. Also jetzt vielleicht nicht euphorisch, aber dass man halt schon was sieht. Und ja, Dann können wir ja mal gucken, was so passiert ist. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht noch die Muße haben, sich das ja auch noch anzuhören nach Freitag. Respekt dafür und vielen Dank dafür, dass ihr dabei bleibt. Aber selbstverständlich ist das nicht.
Nee, ich würde mich
das hier nicht anhören, wenn ich nicht selber dabei wäre.
Ja, also ich glaube, ich hatte mir vor allen Dingen irgendwie auch gedacht, dass man, ne, dass man halt im Spiel gegen den Ball halt gerade im Pressing halt irgendwie ein bisschen mehr sieht. Also dieser, jetzt glaube ich sogar schon, genau,
halt dieses
Intensität, exakt.
Wort,
das ist jetzt ja schon mehr oder weniger hier in der Fortuna Bubble zum Meme gewordene, alles was wir machen, machen wir im Sprint, was Markus Anfang ja in diesem schönen 5-Minuten-Video spricht. Aus der ersten oder zweiten Trainingseinheit, glaube ich, was Fortuna da schön zusammengeschnitten hat. Also ich muss sagen, so ein bisschen von meinem Hype kam auf jeden Fall auch, oder von meiner Zuversicht kam irgendwie auch aus diesem Video, wo man halt irgendwie auch der Social-Media-Abteilung von Fortuna gratulieren muss, dass sie das ganz gut gemacht haben, irgendwie, indem wir da dieses Video kurz zusammengeschnitten haben, dass das echt einen so ein bisschen angezündet hat mit wahrscheinlich ziemlich einfachen Mitteln. Ja, aber davon, von dieser Intensität hat man halt irgendwie dann letztendlich sehr, sehr wenig gesehen und ja, und das war dann halt irgendwie nur das Spiel gegen den Ball. Im Spiel mit dem Ball hat man halt ehrlicherweise auch nicht das gesehen, was man sich gewünscht hat. Also da konnte man ja so ein bisschen hoffen, dass man sieht, wie das eben auch im Testspiel gegen Almelo zum Beispiel umgesetzt wurde, dass man da irgendwie ein bisschen anders aufbaut, dass die Außenverteidiger ins defensive Mittelfeld einrücken und so. Das hat man dann aber letztendlich gar nicht gesehen, hat man nicht gemacht, was vielleicht auch verständlich ist. Hat, glaube ich, ja am Anfang dann auch später gesagt, dass man die Mannschaft halt irgendwie nicht überfrachten wollte mit neuen Dingen. Und das muss man dann eben schon auch ganz, ganz ehrlich so konstatieren, dass ich da wirklich überrascht war, wie sehr das halt alles nach Daniel Thun-Fußball ausgesehen hat. Und ich will mir jetzt gar nicht ein Urteil darüber erlauben, ob da irgendwie mehr möglich gewesen wäre. Aber auf jeden Fall ist das ein ziemlich deutliches Zeichen, dass man ja anscheinend irgendwie dann da im Trainerteam letztendlich zu der Auffassung kommt, dass man der Mannschaft mehr oder weniger gar nichts Neues zutrauen kann, weil also man hat ja wirklich kaum irgendetwas Neues gesehen.
Überfasst hat man da, glaube ich, niemanden, ja. Außer die Fans vielleicht, die dann mit offenem Mund dastanden und sich gedacht haben, was zur Hölle. Ich meine, Luca Raimund kommt rein, rechts außen, und Kenneth Schmidt startet. Ansonsten ist es aber auch personell, dass gut, mit Raimund, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Anfang sich den alten neuer Trainer-Trick gedacht hat, so, ich nehme mir jetzt einen oder zwei, die irgendwie gar nicht so viel gespielt haben, den setze ich mal dahin und dann zünden die.
Hätte das so sein können, also das würde ja eigentlich nur,
ja.
Celar würde dafür eigentlich nur, ja, aber nee, auch nicht richtig. Also es gibt eigentlich auch keinen, weil ja irgendwie auch schon viel probiert wurde. So Johnny DeVice wäre es ehrlicherweise gewesen. Johnny DeVice wäre es gewesen, den hätte man nehmen können. Ich meine, Daland hätte sich ja auch von den Leistungen vorher angeboten. Das wäre so ein bisschen so ein Move gewesen, da zumindest irgendwie jemanden draufzustellen, der jetzt wirklich sehr lange außen vor war und der da halt zumindest irgendwie eine andere Note halt reinbringt. Aber das hat man dann letztendlich eben nicht gemacht. Aber sonst, ich meine, ne, so ein Appelkampf hätte man natürlich wieder reinnehmen können, aber ich glaube, dass er halt 90 Minuten auf der Bank sitzt, zeigt dann ziemlich deutlich, dass der einfach noch gar nicht eben die Fitness hat, so. Der wird sicherlich in den nächsten Wochen dann auch wieder eine größere Rolle spielen können, aber sonst bietet sich da ja wirklich niemand so richtig an.
Also aus dem Vollen schöpfen konnte er nicht.
Aber trotzdem eben sehr positiv, dass man eben dann jetzt Luca Raimund hat, so, ne? Und dass man dem dann auch diese Aufgabe gibt, den halt direkt starten zu lassen. Und ich war irgendwie auch überrascht, dass er dann zur Pause rausgeht, aber wahrscheinlich war das halt irgendwie genau überlegt, dass man das halt dosiert und dann gedacht hat, komm, wir machen halt irgendwie ein bisschen so eine Überraschung, dass wir den halt direkt starten lassen. Da rechnet halt keiner mit. Und hat sich dann ja irgendwie auch erstmal eigentlich ausgezahlt, insofern, als das halt offensiv eigentlich alles über ihn gelaufen ist und dass der wirklich auch ein belebender Faktor war und da, glaube ich, dafür, dass er jetzt so lange außen vor war und dann sein erstes Spiel macht, wirklich richtig, richtig gut ausgesehen hat, irgendwie sich sehr viel zugetraut hat, irgendwie immer das Dribbling sucht und also für mich halt da einfach super viel Potenzial angedeutet hat, wo ich dachte, okay, der könnte wirklich noch in der restlichen Saison so ein X-Faktor werden und der Mannschaft halt irgendwie da irgendwie jetzt was geben, was wir irgendwie bisher so nicht hatten. Ist halt ein bisschen blöd, dass der irgendwie dann dieselbe Position spielt wie halt Rasmussen, der ja auch so jemand ist, wo man denkt so, boah, wenn der irgendwie mal seine Sachen halt zusammenbekommt, dann könnte das irgendwie was werden. Vielleicht kann dann trotzdem irgendwie einer von den beiden mal auf die andere Seite ausweichen, idealerweise irgendwann. Aber man muss halt eben auch sehen, wie bitter das eigentlich für Raimund halt ist, so, ne? Dass du jetzt irgendwie da reinkommst und du weißt im Grunde genommen, du kommst halt eben in eine Mannschaft rein, die halt einfach absolut nicht funktioniert und da dann halt irgendwie das Optimale, so als junger Spieler, der sich entwickeln will, halt irgendwie aus deinen Möglichkeiten zu machen, das ist halt super, super schwer. Und ja, super.
Also, aber also, ich verstehe, was du sagst. Und sicher war er der auffälligste Spieler in dieser ersten Halbzeit.
Aber das war noch nicht schwer.
Es war nicht schwer. Und, aber also, ich will ihn erstmal noch ein paar Mal sehen, bevor ich dem irgendwas zuschreibe.
Ja.
Ehrlicherweise. Also, ganz überzeugt. Also, was heißt überzeugt? Nee, war schon okay, aber.
Ja, das war mit Abstand das Beste, das Positivste, was es halt in den ersten 45 Minuten so gab.
Ja. Aber ich meine, das heißt ja noch lange nicht, dass es toll war. Also die erste Dreiviertelstunde war wirklich auch im Lichte des Trainerwechsels, wo man vielleicht Hoffnung hatte, aber auch ohne diesen Trainerwechsel, es war wirklich desaströs. Also stellt euch vor, Daniel Thun hätte noch unten an der Seitenlinie gestanden in der ersten Halbzeit, dann hätten wir doch zur Halbzeit alle gesagt, okay, man muss jetzt sich endlich von ihm trennen. Also es war wirklich eine sehr, sehr schwache Halbzeit. Da war es dann für Luca Raimund einfach nicht schwer, irgendwie positiv rauszustechen. Den einzigen, den ich vielleicht nicht ganz bei minus 5 gesehen habe auf der nach unten offenen Skala, war vielleicht Emma Ior, weil er wenigstens noch Sachen probiert hat und gekämpft hat. Und ansonsten war das schon richtig schwach, was da angeboten wurde. Und insgesamt war man nicht hat man nicht die richtige Körpersprache gezeigt, man war nicht an den Gegenspielern dran und man liegt völlig zu Recht dann auch zurück.
Ich glaube, Ioa ist halt auch ein gutes Beispiel, weil irgendwann war auch das gehörte zu diesem, das reihte sich ein in diese, ich habe das alles schon mal gesehen, die Saison unter einem anderen Trainer, Geschichte.
Man hat ja, sich halt das gefragt, Gefühl, wollen die wollen die eigentlich, eigentlich auch, dass die, dass man hat ja wirklich das Gefühl, die versuchen letztendlich irgendwie das letzte Spiel oder die letzten Heimspiele halt einfach genau wieder aufzuführen, irgendwie mit Originalschauspielern am Originalschauplatz. Also, das war ja wirklich
zwei Gastdarsteller. Also,
Wahnsinn. Ja, aber, also das sah ja wirklich ganz genau so aus.
Aufzügen. Ja, aber das war sicher auch so was das mich Bittere, halt verwundert. Ne?
Also, dass man irgendwie dann ja wirklich zur Halbzeit dachte, so, ja, okay, also wenn das jetzt irgendwie die Konsequenz aus dem Trainerwechsel ist, so, dann wünscht man sich jetzt wirklich sofort, nicht nur emotional, sondern halt auch fachlich Daniel Thun zurück. Bei dem hatte man halt irgendwie wenigstens diese Gewissheit, dass der halt auswärts irgendwie mal Punkte holen kann. Das wissen wir von Markus Anfang jetzt nicht. Und dass der halt mit diesem Aushalten müssen Fußball halt immer in der Lage ist, irgendwie sich halt in der Schlussphase noch irgendwelche Punkte irgendwo zu ergaunern oder auszuquetschen. So, das muss Markus Anfang jetzt erstmal zeigen. Aber ich glaube, irgendwie jetzt mit dieser Hypothek halt zu starten, das ist dann halt schon richtig bitter. Und wenn man das halt irgendwie nach den ersten 45 Minuten unter einem neuen Trainer denkt, so, dann ist man echt nicht an einem guten Ort.
Ja, weil was ich halt erwartet hatte, ne, unter Markus Anfang, was man schon mehr sehen würde, wäre ne, Intensität und so, ist halt, dass man halt sich denkt, okay, wir versuchen irgendwie offensiv, unser Offensivplan ist halt Balleroberung. Aber was da halt war, ist halt, okay, Luca Raimund auf rechts muss halt irgendwie was individuell machen, hat aber da eventuell sogar noch eine Anspielstation, wenn Emma Ioa links den Ball bekommen hat, war er immer komplett alleine. Was natürlich auch daran lag, dass man halt diese Vierer-Fünfer-Kette aufgestellt hat, ne? Also defensiv eher eine Fünferkette offensiv mit Kenneth Schmidt halt Linksverteidiger, aber er macht es halt auch als Verteidiger. Und Ijoa ist halt komplett alleine. Und bringt dann immer noch seine Ijoa-Flanken rein, die aber halt auch nicht ankommen. Und das war einfach so, boah. Und auch defensiv, die gleichen Dinge sieht man da. Sobald der Gegner irgendwie, also erst kriegt der Gegner keinen Druck. Ja, das ist ja das Absurde. Das hat man ja mindestens erwartet eigentlich. Und sobald die es halt ein bisschen schnell machen oder halt ein schneller Spieler auf dem Platz steht, wird es halt richtig gefährlich hinten, weil es halt super, super instabil ist.
Ja, man hat halt eine Verunsicherung gemerkt, die allerdings ja durchaus bei beiden Mannschaften vor dem Spiel hätte vermutet werden können. Und Braunschweig hat es halt einfach geschafft, die Verunsicherung von Fortuna viel besser auszunutzen. Also die haben halt genau das gemacht, was man vielleicht gegen so eine verunsicherte Mannschaft machen muss. Sie unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Und die kamen dann auch und ja, haben dann teilweise hohe Ballgewinne gehabt und die dann auch mit ihrer Geschwindigkeit gegen die teilweise ungelenk wirkende Innenverteidigung von Fortuna gut ausgespielt. Also ich finde, Tim Oberdorf hat das besser gemacht als Daland, der teilweise nur wie eine Fahnenstange aussah, auch gerade bei dem 0:1. Also ja, da dreht sich der Spieler um Daland und der kann überhaupt nichts machen. Und natürlich sieht Flo Kastenmeier da dann auch extrem schlecht aus.
Scheiße.
So, also, wo ich dann halt denke, irgendwie, das war der einzige Unterschied noch zu Daniel Thun, dass ansonsten Flo Kastenmeier den noch gehabt hätte. So, ja.
Und das ist halt auch schon der dritte Bock, den Kastenmeier an dem Tag schießt, so, ne? Ich meine, der hat halt irgendwie
Ja.
schon diesen Ball, wo er halt fast dieses Weitschusstor aus 60 Metern halt irgendwie provoziert, so, dann schätzt er schon mal eine Situation völlig falsch ein. Und ja, und das bei dem 1:0, also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie sehr er da irgendwie die kurze Ecke irgendwie offen lässt und man sich auch denkt, ja gut, so wo soll der hinschießen, der Conte, ne? Also natürlich ist es halt vorher auch einfach grottenschlecht verteidigt, aber das ist schon bitter, dass dann jetzt eben auch ein Kastenmeier halt irgendwie anfängt, irgendwie
Ja, aber
Fehler
der
zu
schießt ja
machen.
nicht mehr in die Ecke, oder? Den Lang legt doch Kastenmeier da rein.
Ja gut, aber
Oder sehe ich das
er schießt
falsch?
halt trotzdem in Richtung kurze Ecke so,
Ja,
ne? Also
das stimmt. Ja, genau.
der drischt den Ball halt einfach
Ja.
auf die Mitte, genau. Also, aber
Ja.
ne, Kastenmeier ist da halt einfach völlig falsch positioniert und
Ja, falsch
ja.
positioniert ist halt einfach, dass das, wie viel Platz Braunschweig da hatte,
Ja.
im gesamten Spiel quasi, also vor allem in dieser ersten Halbzeit, irgendwie Ball laufen zu lassen, ist einfach nur absurd.
Ja, und vor allem dann auch
Ja.
Läufe, ne? Wenn mal irgendwie jemand mit
Ja.
Ball oder auch mal ohne Ball halt einfach so in der Mitte startet und dann irgendwie mal so diagonal durch einen Halbraum läuft,
Ja.
da fällt es halt
Ja.
niemandem ein, mal irgendwie diesen Lauf zu
Ja.
verteidigen oder aufzunehmen. Und das ist beim 2:0 ja eigentlich genau das Gleiche, ne? Dass da halt irgendwie so ein paar Fahnenstangen irgendwie herumstehen und die Braunschweiger laufen sich da halt irgendwie zurecht und gemütlich in die richtige Position, bis man halt irgendwie sauber abschließen kann. Also das. Ich meine, es ist halt irgendwie in der ganzen Partie ja relativ desaströs, aber gerade in der ersten Halbzeit, also ist das ja wirklich eine Verteidigungsleistung, die halt grauenvoll ist, aber es ist ja mit Ball sieht das ja ganz genauso aus. So, ne? Und daran sieht man dann ja auch, dass das halt einfach eine Riesenverunsicherungssache ist. Also was da halt teilweise für Pässe über 5 oder 10 Meter nicht ankommen, auch von so Leuten oder gerade auch von so Leuten wie Muslia, der vielleicht ja, zusammen mit Kastenmeier halt irgendwie noch einer der Garanten gewesen ist, die halt irgendwie noch mit Einzelsituationen halt irgendwie für uns Punkte gebracht haben bisher. Also was der halt für Bälle gespielt hat, was der für Bälle verstolpert hat, aber halt auch einfach insgesamt in der Mannschaft. Ne? Du konntest ja sehen, da hatte jeder Angst vor Verantwortung, da hatte jeder Angst davor, halt irgendwie einen Ball zu spielen oder einen Ball über ein paar Meter zu passen. Also das war wirklich einfach nochmal gerade in der ersten Halbzeit eine ganze Ecke schlechter, als wir das halt die letzten Wochen gesehen haben.
Aber also du bist ja jetzt gerade so drüber hinweggegangen und hast nochmal die Abstände angesprochen, die Fortuna hatte, aber das 2:0, da möchte ich nicht einfach so drüber hinweggehen, weil da ist es ja tatsächlich so, dass Zimbo einen Abschluss von ich glaube, Lino Tempelmann ist das da, noch blockt. Und also Zimmer hat ja auch nach dem Spiel nochmal seine Mitspieler stark kritisiert. Und in dem Moment ist er halt da, wo er vielleicht in dem Moment seinen Fuß haben muss, um zu blocken. Aber dann freut er sich halt so tierisch darüber, dass er diesen Ball gerade entschärft hat, dass er halt überhaupt nicht merkt, wir sind noch gar nicht im Ballbesitz und hinter mir läuft gerade ein einschussbereiter Spieler vorbei. Also das ist auch ein bisschen, boah, sich dann danach dahin zu stellen und seine Gegenspieler, seine Mitspieler zu kritisieren, dass man in der ersten Halbzeit keinen Zugriff hatte und zu weit weg ist, da ist er auch nicht ganz unschuldig dran, muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, es ist aber bei ihm diese Suche nach dem Funken, ne? Es ist ja, ja nicht nur, er freut sich, er will ja die Leute mitnehmen, er will ja irgendwie sagen, komm.
Aber genau diese Defensivaktion, das führt halt zu dem Tor, ne?
Ja, aber es zeigt ja, dass er halt weiß, was eigentlich auch der Fortuna fehlt. Mhm. Ne? Nämlich halt Zug, nämlich halt ein bisschen Punch, einfach draufgehen, ja, kämpfen, so. Und das versucht er dadurch, solche Situationen ja zu herzustellen und das gelingt ihm dann nicht. Ja, und dann ist es halt, es passt dann halt, dass es dann schief geht.
Ja, ja, dass er das probiert, da irgendwie Energie auf den Platz zu bringen, noch während der ersten Halbzeit, das liegt ja auch einfach daran, dass irgendwie auch relativ wenig gefühlt gesprochen wird auf dem Platz, irgendwie nicht mal eine Ansage von einem der Kapitäne kommt. Also irgendwie, ja, alles so wie noch vor 2 Wochen.
Ja, und vielleicht halt auch, dass halt, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes, am Fernseher wirkte es sehr schwierig, die Stimmung in der Arena. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Lou, aber klar, gerade nach dem 2-0 ist es halt sehr stark gekippt.
Ja, war es auch. Also es war schon nach dem 1-0 war es eigentlich. Ja. So, dass man sich halt einfach genauso gefühlt hat wie die letzten Wochen und ich glaube, das ging halt irgendwie auch in der ganzen Arena irgendwie so rund und nach dem 2-0 und es ging dann ja irgendwie auch so weiter, ne? Also es gab ja dann auch nach dem 2-0 hat die Mannschaft ja nicht anders gespielt. Da war das halt schon so, dass es halt irgendwie Pfiffe gab, dass es irgendwie dann teilweise ja auch höhnisch wurde, wobei das war dann größtenteils erst, glaube ich, dann in den Minuten vor der Halbzeit und dann nach der Halbzeit, das war wirklich, dass es halt höhnischen Applaus gab und so. Das war schon krass, aber ja, aber es war irgendwie so ein bisschen, also mir ist es nicht so krass vorgekommen, wie mir das, glaube ich, vorgekommen wäre, wenn ich das am Fernsehen verfolgt hätte, weil das irgendwie auch ein bisschen gepasst hat, weil man halt wirklich das Gefühl hatte, da spielt halt irgendwie eine völlig lethargische Mannschaft, so denen das irgendwie alles so ein bisschen egal ist, wo sich halt keiner wirklich dagegen stemmt und die funktionieren halt irgendwie nicht als Einheit und das macht einen dann schon irgendwie richtig wütend. So und ja,
ich wollte trotzdem nicht pfeifen und höhnisch klatschen.
Nein, absolut nicht. Aber ich habe, was ich damit ausdrücken wollte, ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig darüber geärgert. Über sowas ärgere ich mich halt immer total. Ich habe mich aber noch nie so wenig darüber geärgert wie dieses Mal, weil es irgendwie auch so ein bisschen einfach an mir abgeprallt ist. Also ich hatte generell dann irgendwie im ganzen restlichen Spiel auch das Gefühl, dass ich auch einfach so ein bisschen durch war und das ging uns auch alles so ein bisschen, allen so ein bisschen so, da zumindest um mich rum war mein Eindruck. Also man hat sich dann irgendwie auch in der zweiten Halbzeit einfach auch viel unterhalten. So. Und ich habe mir irgendwie auch nicht mehr so viel aufgeschrieben und irgendwie war man halt so ein bisschen raus dann auch einfach. Also es gab da für mich, mal gucken, ob das jetzt irgendwie so wiederkommt, aber es gab für mich jetzt so einen kleinen endgültigen Bruch irgendwie zwischen mir irgendwie und dieser Truppe. Und ja, und ich meine, ne, wenn du dann eben an die Seitenlinie guckst, dann ist halt irgendwie da auch nicht mehr Daniel Thun, der dich da halt irgendwie noch so ein bisschen halt irgendwie wieder reinzieht, sondern das sind einfach ein Riesenhaufen Leute, mit denen ich irgendwie nicht so viel zu schaffen habe, emotional. Und und so hat sich das dann auch angefühlt. Und deswegen haben mir, glaube ich, dann eben auch diese Pfiffe halt irgendwie nicht so wehgetan, wie das halt irgendwie zuletzt oft der Fall gewesen ist.
Es ist ja ziemlich dramatisch eigentlich, ne?
Mhm. Absolut.
Wenn man das so konstatieren.
Mhm. Absolut. Naja, also ich denke auch, ich meine, wir werden mit Sicherheit irgendwie nach dem Spiel dann irgendwie nochmal drüber reden, was das jetzt letztendlich irgendwie wirklich bedeutet. Aber die Situation ist extrem dramatisch, da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen.
Wollen wir mal, bevor wir jetzt nachher schon das vorwegnehmen, was du nach dem Spiel haben willst, über die zweite Halbzeit reden? Oder gibt es noch irgendwas zur ersten Halbzeit, bis darauf, dass ein Herr Flick per Kopf um ein Haar noch das 3:0 herstellt vor der Pause?
Nein, aber die zweite Halbzeit fing ja quasi durch diesen Lauf von Conte einmal durch den Fortuna 16er, wo er locker das 3-0 machen kann. Ja, das war ja einfach sinnbildlich für das, was in der ersten Halbzeit schon passiert war. Man konnte Schlimmstes erahnen. Nur zu dem Zeitpunkt war immerhin der erste Spieler reingebracht, den man vielleicht Energie oder halt zumindest einen X-Faktor bei diesem Spiel reinbringen kann, nämlich Rasmussen. Und der zweite Spieler, der mich also ne, schon begeistert hat und dem ich irgendwie, der irgendwie für mich Energie in dieses Spiel reingebracht hat, den sollte dann ja auch noch folgen mit Dani Schmidt, den ich einfach in so einer dysfunktionalen Mannschaft eine herausragende Leistung attestieren muss. Wenn man das schafft, mit dem vielleicht auch wenigen, was Dani Schmidt eigentlich an Talent im Vergleich mit anderen mitbekommen hat, wenn man sowas dann auf den Platz bringt, ist das quasi nicht zu gering zu schätzen.
Ja, volle Zustimmung. Also das wäre für mich auf jeden Fall auch einer der Kandidaten zusammen mit Moritz Heier, den ich eigentlich in den nächsten Wochen gerne eine etwas größere Verantwortung antragen würde. Einfach wenn man sich bei denen halt darauf verlassen kann, dass die halt irgendwie immer, dass die halt an ihr dass die halt an ihr Leistungslevel halt irgendwie kommen. Und genau, nachdem der halt dann irgendwie kommt in der 62. Minute, wird es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser. Ich glaube, Itten verletzt sich da, der hat eine Beckenprellung. Muss man irgendwie auch mal gucken, wie lange der jetzt damit ausfällt.
Ja.
Aber bis dahin passiert jetzt ja auch irgendwie wirklich nicht viel. Und gerade auch in dieser Zeit, fand ich, war das extrem deutlich in der Arena, dass es da eben einen großen Bruch irgendwie gab zwischen Publikum und Mannschaft in dieser Phase. Allerdings braucht es dann halt eben wirklich nicht so viel, nämlich nur eine Standardsituation irgendwie, um das halt auf einmal von einem Moment wieder anzuzünden. So, und was ich total positiv fand. So, ne? Also, dass wirklich die Stimmung halt irgendwie keine gute war und bestimmt keine schöne Atmosphäre gewesen ist, auch für die 11 Jungs da auf dem Platz. Ja, und dann gibt es aber halt eben diesen Freistoß und man lässt dann halt eben Gott sei Dank nicht Muslia schießen, der, glaube ich, an dem Tag drei Ecken schießt und alle drei kommen halt nicht über Kniehöhe vom ersten Verteidiger halt rüber. Also das habe ich wirklich noch nie, auch nur ansatzweise irgendwie von einem Spieler seiner Klasse gesehen. Sondern man lässt dann halt eben Rasmussen schießen. Und der Freistoß ist jetzt nicht super, aber der ist auf jeden Fall ziemlich gefährlich. So, und ab dem Moment ist einfach das ganze Stadion halt wieder da. Und in dieser ganzen Phase sorgt es halt eben auch dafür, dass, glaube ich, keine 2 Minuten später dann halt eben auch schon das Tor fällt. Ne? Auch da, wie Rasmussen legt den Ball vom Flügel in den Halbraum, geht halt sofort tief, bekommt den Ball zurück und spielt dann einen Zuckerpass mit dem linken Außenriss, also wirklich ein wunderschöner Pass, dieses Fenster, wo er halt diesen Ball durchstecken muss. Das ist halt nicht besonders groß, also wirklich technisch wunderbar anzuschauen und Kenny Schmidt sprintet halt irgendwie in diesen Ball rein und dann hast du halt eben noch eine halbe Stunde auf der Uhr und ja, aber letztendlich verpufft dann halt eigentlich danach diese Atmosphäre eher wieder. Also, dass man dann wirklich dann Sturmlauf anfängt, wie das teilweise irgendwie auch in der Pressekonferenz irgendwie von Markus Anfang dargestellt wurde, der, wie er meinte, aufgrund der zweiten Hälfte hätte man halt irgendwie ein Unentschieden verdient gehabt. Also, da würde ich ihm sowohl widersprechen, bei der Analyse der ersten Halbzeit, wo er irgendwie meinte, da muss man nicht 0:2 zurückliegen, wo ich dachte, ja gut, man hätte auch höher zurücklegen können. Als auch bei der Analyse
Das ist
als auch bei der Analyse der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, so ja, klar, man war halt besser, aber Braunschweig hatte halt eben auch einen Haufen Chancen und die machen da halt einfach nichts draus. Und wirklich hinten reingedrückt haben wir die jetzt dann nach diesem Anschlusstreffer ja auch nicht wirklich.
ja, aber also es war schon so, dass man eher noch das 2:2 hätte machen können, als dass Braunschweig noch ein 3:1 gemacht hätte. Also, so ist es ja
Ja, das
jetzt nicht.
stimmt.
Ja.
Aber es war eine sehr in die Länge gezogene Schlussphase, wo man halt quasi normalerweise die letzten 10 Minuten, wo man, wenn man den Gegner hinten reindrückt, das war halt auch quasi auf eine halbe Stunde gestreckt. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und so war ja auch wie ich fand, dass der Eindruck von dem, was man da auf dem Platz insgesamt mannschaftstaktisch, keine Ahnung, wie man das jetzt benennen möchte, gesehen hat, das war halt eine sehr, sehr schlussphasige halbe Stunde noch. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie viel rausziehen können, aber vielleicht habe ich da auch nicht genau genug hingeguckt, wo ich jetzt denke, ah, da gab es jetzt irgendwie etwas, worauf ich jetzt hier in den nächsten Wochen genauer schauen möchte, weil ich da was gesehen habe, sondern es war halt, jo, die eine Mannschaft, die halt unten drin ist, halt, führt halt 2-0 und kann ihr Glück kaum fassen und will das halt einfach nicht verlieren und zieht sich halt deswegen nochmal stärker zurück. Und die andere Mannschaft versucht halt irgendwie Brechstangen und individuelle Momente zu kreieren. Das gelingt aber halt nur bedingt und wenn dann halt Rasmussen und halt Danny Schmidt. So.
Ja, genau.
Alle
Also
anderen.
tatsächlich einen genauen Plan, wie man das, wie man den Druck so stark werden lassen möchte gegen eine sehr, sehr, sehr tief stehende Braunschweiger Mannschaft, die das nur noch über die Ziellinie retten will, hat man nicht gesehen. Das stimmt. Also meistens ist es halt tatsächlich Rasmussen durch seine individuelle Klasse. So. Und was ich aber trotzdem sehr spannend fand, ist, es ist mir während des Spiels so ein bisschen aufgefallen, aber als ich es dann nochmal im Nachgang in den Statistiken geguckt habe, es gibt ja immer diese Heatmaps, die man sich angucken kann. Und wenn man so bei den Touch von Fortuna Düsseldorf sich das anguckt, merkt man, dass man im Prinzip kaum im 16er an dem Ball war und auf der linken und rechten Seite des 16ers das Feld auch so gut wie gar nicht bespielt hat. Also immer diese Halbfeldflanken und im Prinzip hört an der 16er Linie das Feld, was bespielt wurde, auf. Und das fand ich nochmal interessant, weil das ist etwas, da habe ich Fortuna schon anders gesehen. Also, dass man auch mal bis zur Grundlinie geht oder so, das ist ja überhaupt nicht passiert.
Ja, aber da hat man vielleicht auch nicht die Spieler auf dem Platz für.
Ja, und Braunschweig hat halt das Feld natürlich dort hinten auch sehr dicht gemacht. Und da hat man kein Mittel gefunden.
Ja, das ist wirklich halt super schwer mit diesem zur Grundlinie gehen, ne? Weil irgendwie, wenn man sich den Kader nochmal anguckt, man spielt ja wirklich nur mit inversen offensiven Flügeln.
Ja,
Hat ja auch
genau.
eigentlich nur die, also ich meine, Rossmann hat man noch, aber der ist jetzt ja auch wieder seit Ewigkeiten verletzt. Haben wir noch jemanden? Ich meine, man könnte Emma mal wieder auf rechts stellen, das würde gehen.
Ja.
Aber ansonsten, ne, also eigentlich die Leute, die auf dem Platz stehen sollen, sind ja eigentlich eher anders gedacht. Und ich meine, Zimmermann ist dann ja wahrscheinlich, ich meine, Lundahl, der neue Lundahl kann ja vielleicht so ein bisschen flanken,
Ja.
das wäre halt noch jemand, ist jetzt eben verletzt. Zimmermann ist halt kein guter Flankenspieler, wirklich nicht, aber mein Gott, gibt sich wenigstens Mühe und ja gut, und über das Desaster auf der linken Verteidigerposition müssen wir ja gar nicht reden, ne? Also wie viele Spiele haben wir da allein jetzt wieder? Dieses Jahr jetzt haben wir jetzt schon 5 oder 6 Leute auf der Position schon wieder ausprobiert, ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir müssten bei 6 sein. Ist natürlich auch super
Einfach ein
deutlich,
Armutszeugnis.
ja, das ist natürlich auch irgendwie von allen Riesenversäumnissen des Sommers, von denen ist es, glaube ich, dann irgendwie das Allergrößte, dass man das halt, ich meine, ja.
Da möchte ich nochmal über Jasper Dahlan sprechen, aber das ist ein anderes Thema.
Können wir eigentlich auch jetzt machen, hast du schon
Ja.
komplett recht, weil wir es vielleicht irgendwie auch die letzten Wochen nicht so gemacht haben und ich würde
Also
vielleicht
ich
auch.
hätte zum Spiel nichts mehr.
Ja, ich nehme mich eigentlich auch nicht mehr so richtig. Also außer vielleicht irgendwie nur, um das nochmal kurz einfach nochmal anzusprechen, weil wir es gar nicht so deutlich gemacht haben, wie billig das eigentlich ist, dass man Fortuna halt einfach mit ein bisschen Pressing, ne? Also sobald man halt ein bisschen Pressing spielt, bricht halt Fortuna auseinander. So, bis der Gegner halt irgendwie checkt, dass er das machen kann, läuft es dann irgendwie noch ein paar Minuten meistens ganz gut. Aber irgendwann denkt der Gegner, komm, wir pressen jetzt mal ein bisschen mutiger und ab da zerfällt es halt. Und das haben wir jetzt einfach schon sehr, sehr häufig gesehen. Und ja, das ist sicherlich irgendwie ja, kein guter Ausgangspunkt, aber von daher können wir uns dann, glaube ich, immer wieder freuen, wenn es dann mal irgendwie nicht in die heimische Arena geht, sondern wenn man halt irgendwie auswärts spielt, wo man halt irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Druck hat und so es einfach okay ist, wenn man sich sehr weit ab Minute 1 halt zurückzieht. Ja, ich meine, ihr habt das jetzt angesprochen. Vielleicht muss man wirklich, so wie man das sonst macht, wenn man halt irgendwie den einen oder anderen nochmal besonders loben will, weil der irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist, muss man jetzt vielleicht dann doch nochmal irgendwie bei ein, zwei Spielern auch nochmal deutlich ansprechen, dass das wirklich auch nochmal in dieser Mannschaft, wo alle irgendwie nicht an ihr, ja, irgendwie an ihr normales Level kommen, dass es da nochmal besonders auffällig ist. Und ich finde, da kann man natürlich Daaland nennen, aber halt schon auch Breithaupt. Also wo
Jo.
ich auch einfach mir also was ganz anderes versprochen habe, weil ich meine, der kommt aus der Bundesliga, der hat die letzte Rückrunde ja in Kaiserslautern unter Markus Anfang ja auch wirklich noch richtig gut mitgezockt so. Und also das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Körperlosigkeit und wenn der mit dem Ball am Fuß ist das ja auch einfach überhaupt nicht. Also das ist ja wirklich, also nach vorne und nach hinten, das ist ja ein absoluter Fremdkörper und ja, bei Dalan finde ich es eigentlich fast noch krasser, wo man sich halt wirklich fragt, was man in dem gesehen hat, gerade weil ja irgendwie auch der so diese verschiedenen Scouting-Reports, die es da halt irgendwie gab, bevor er kam, ja, irgendwie alle so ein bisschen gesagt haben, es ist quasi der Mann ohne Eigenschaften, also der Mann ohne Stärken. So, das wird immer so ein bisschen gesagt, wo man dann dachte, ja, okay, vielleicht kann der einfach sehr, sehr viele Sachen auf einem hoffentlich guten Niveau, so dann, das wäre ja super, aber im Augenblick wirkt es ja eher so, als ob er halt einfach generell nicht so viele Stärken hat. Und ich frage
Ja.
mich halt wirklich, wenn ich den anschaue, so, was ist es, was man in dem gesehen hat? Also, was soll der Mannschaft bringen? Das ist ja nicht so, dass man denkt, okay, der hat jetzt die und die eine Stärke, das kriegt man irgendwie noch nicht so richtig umgesetzt, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder so, sondern man fragt sich ja wirklich, was genau ist halt das, weswegen man gedacht hat, den brauchen wir bei uns so. Und dazu kommt ja auch, dass man ja eben auch sehr, sehr lange, glaube ich, auf diesen Jamie Sieber-Wechsel halt irgendwie vorbereitet war. So, natürlich wird dann Daaland nicht derjenige auf Position 1 bis 2 bis 5 bis 10 gewesen sein von den Leuten, mit denen man sich da beschäftigt hat. So, natürlich musst du dann halt irgendwie am Ende von einem Transferfenster halt irgendwie dann die Leute aus den hinteren Positionen abarbeiten. Das ist ja klar. Aber deswegen man halt nicht besser vorbereitet gewesen ist anscheinend, sondern da halt einfach irgendjemanden genommen hat, so wirkt es zumindest gerade auf mich, finde ich völlig, völlig unverständlich.
Also ich glaube, man muss halt sagen, wir stecken in diesen Spielern nicht drin. Ne? Es ist halt immer schwierig, so einzelne Leute ins Zentrum zu stellen, auf denen rumzuhacken. Das wollen wir nicht. Ich glaube aber, das hast du, Lou, in den letzten Wochen ja auch gesagt, das ist Teil auch des Problems, wenn man Leute holt, die in einer beruflichen, in der Karrierekrise sind. Und das ist halt der Großteil des Kaders gewesen, bevor die Fortuna sie bei ihnen unterschrieben hat. Dann das macht das natürlich auch mit diesen jungen Menschen was, ja. Aber was du da sagst, ist so, also wir haben ja den Verdacht, dass die Scouting-Abteilung von Fortuna Düsseldorf nicht von der sportlichen Leitung so herangezogen wird, wie man das vielleicht machen müsste, oder dass sie auch nicht so ausgestattet ist, wie man das vielleicht machen müsste. Und ich weiß nicht, wie kleinteilig so ein Aufsichtsrat arbeiten kann, arbeiten möchte. Aber bei Daaland hätte ich gerne mal ganz genau nacherzählt bekommen und kleinteilig, auch bis ins kleinste Detail, was hat man da gemacht, um den zu scouten? Und ich glaube, man hat nichts gemacht. Und das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber das ist so das, ja, ich glaube, das ist halt von wegen, der ist halt, er hat keine Stärken, vielleicht hat er auch nicht so viele Schwächen, keine Ahnung was. Das reicht uns. Ja, die Baseline ist da und dann wird das schon. So wirkt das. Und nicht von wegen, wir haben uns ihn intensiv angeguckt und uns noch andere Spiele alternativ angeguckt, sondern einfach, den nehmen wir jetzt und gut ist. Und das auf einer so wichtigen Position, also das ist die linke Verteidigerposition, mit eventuell Sportinvaliden ausgestattet ist, ist halt schon das eine, ja. Und dann aber halt die quasi zentrale Verteidigerposition in einer eh schon defensiv anfälligen Mannschaft so auszustatten, ist einfach nur krass. Und den Kader auch noch hinzustellen und zu sagen, der Kader ist gut, das ist nicht die Schuld des Kaders, das ist einfach nur eine Frechheit. Weil das kann jeder Idiot, kann das sehen, dass das halt nicht stimmt.
Ja, ich glaube, auch wenn er seine Leistung so konserviert auf dem Niveau und dann nicht irgendwie noch was passiert, dass er relativ schnell, wenn Egoli zurück ist, aus der Mannschaft raus sein wird. Das ist natürlich nicht das, weshalb man ihn geholt hat. Man hat ihn als, und das heißt, dieser Transfer kann mittelfristig als ein großer Flop in die Fortuna-Geschichte eingehen, wenn sich der Daland nicht noch gehörig steigert. Da sehe ich auf jeden Fall die Gefahr, dass man am Ende sagt, boah, das war kein guter Transfer. Noch will ich das nicht sagen, weil wir immer noch am 9. Spieltag sind, aber
Ja.
könnte in die Richtung gehen.
Nee, also was mich ärgert halt, und das macht mich echt wütend, halt, okay, ne, wie du sagst, aber halt dann halt die Chuzpe zu haben, als Alof sich da so hinzustellen und so ein bisschen das alles von sich wegzudrücken und zu sagen, ja, wir haben ja früher auch Spieler geholt, die halt so karrieremäßig nicht mehr,
Ja,
ne,
aber nicht so
die eher einen
viele
Rücktritt gemacht
gleichzeitig.
haben. Das stimmt, das waren aber drei
Ja,
pro
genau.
Transferfenster und nicht 13,
Ja.
ja, und oder 10, ja,
Ja.
und das ist vielleicht einfach so ein Ding.
Ja, und wenn man mal überlegt, warum sind wir letztes Jahr nicht aufgestiegen? Weil halt alle Transfers nicht gezündet haben. So, ne? Also letztes Jahr haben ja auch all die ganzen Königstransfers eigentlich irgendwie schon nicht funktioniert und halt, und der Rahmen, den man halt irgendwie hatte, so die Basis, die hat uns halt irgendwie noch relativ weit getragen. Aber
Ja.
davon ist jetzt einfach nichts mehr übrig und man hat es halt nicht geschafft, da halt irgendwie auch nur irgendwie was Neues zu bauen, sondern es sieht da jetzt eher so aus, als hätte man halt irgendwie größtenteils Spieler geholt, ja, die halt irgendwie sogar noch neue Probleme halt irgendwie mitgebracht haben und jetzt halt irgendwie von den wenigen verbliebenen Spielern halt irgendwie noch aufgefangen werden müssen. So, und das ist einfach insgesamt keine gute Mischung. Und ich meine, es ist natürlich auch unfassbar undankbar, gerade für solche Leute wie Breithaupt und Daland, die jetzt, glaube ich, diejenigen sind, die wirklich ganz am Ende noch reingekommen sind. So, ne? Als, glaube ich, schon ja, eigentlich auch klar war, dass da doch irgendwie einiges mehr im Argen liegt, als man das gedacht hat. Und wahrscheinlich ja irgendwie auch schon innerhalb der Mannschaft so den einigen geschwant hat, dass wir vielleicht nicht diese klare Aufstiegsmannschaft sind. Die man halt versprochen hat, so mit diesem Aufstiegsversprechen wird man da halt einige Leute geholt haben oder eben im Grunde ja wahrscheinlich ja fast alle Leute geholt haben. Und das wird dann eben schon auch den einigen klar gewesen sein. Und wenn du halt dann da reinkommst, ist es vielleicht wirklich noch undankbarer. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass gerade die beiden irgendwie noch am allermeisten mit sich zu kämpfen haben. Aber man muss halt schon erwarten und gerade eben auch von einem Tim Breithaupt, finde ich, bei dem, was der irgendwie schon gemacht hat und wo der schon gespielt hat und was der schon gesehen hat, dass der sich halt da ein bisschen mehr stabilisiert und dann halt eben auch mal ein Anker sein kann in so einer Truppe.
Also, ich glaube tatsächlich, dass der eher umgekehrt in eine funktionierende Mannschaft sich einfügen kann und dann quasi mit dem steigenden Wasserspiegel um ihn herum weiter oben gut mitschwimmt. Ich glaube nicht, dass er der Anker sein kann, an dem sich die anderen hochziehen. Und deshalb habe ich auch schon die Hoffnung, wenn sich erstmal eine Mannschaft findet, dass Tim Breithaupt da auch irgendwie noch uns vielleicht ein bisschen mehr zeigen kann. Bei Daland weiß ich es noch nicht so richtig, weil ja, der eben auch diese Zweitliga-Erfahrung nicht mitbringt. Und ja, schauen wir mal. Noch ist mir das auch ein bisschen zu krass, weil die ja, wie gesagt, zu spät gekommen sind, sie schon komplett abzuschreiben. Aber ja, am Freitag gehörten sie mit zu den Schwächsten.
Jo. So sieht's aus.
Lu, du wolltest von uns wissen, was das Spiel so insgesamt jetzt mit der Situation macht.
Ja, also das soll jetzt irgendwie auch gar nicht so polemisch klingen, aber ich mache mir wirklich langsam viele
Ja, zum
Gedanken über
Abstiegskampf.
das Thema Abstiegskampf, genau. Und das ist
Ja, oder?
natürlich
Ja.
die allerletzte Truppe ist, mit der du da unten reinrutschen willst. So, und das war eben auch so im Stadion rund um uns herum halt irgendwie Tenor und halt irgendwie auch in der Bahn. Und wenn man dann da halt schon irgendwie diese Jugendlichen, die halt irgendwie 15 sind und so, auch schon irgendwie alle, die halt eben, glaube ich, nicht das mitgemacht haben mit der Fortuna, was wir in unserem Alter schon irgendwie mitgemacht haben, und irgendwie wissen, wo das da irgendwie hingeht. Und wenn die schon sagen so, oh geil, nächstes Jahr halt irgendwie Derby gegen Essen und Duisburg und so. Dann ist, glaube ich, irgendwie auch klar, dass das halt einfach überall im Umfeld eben auch schon jetzt ein Thema ist. Und dass man jetzt wirklich sich vielleicht irgendwie auch mal mit diesem Thema halt auch im Verein halt beschäftigen muss. So, natürlich nicht, indem man das halt irgendwie laut nach außen posaunt, aber zumindest bei den internen Besprechungen hoffe ich halt schon, dass man da halt eben auch ein Bewusstsein für hat, dass es jetzt irgendwie nicht darum geht, wo können wir irgendwie jetzt mit einem Lauf halt irgendwie nochmal oben anschließen, sondern dass man sich jetzt halt wirklich fragen muss, okay, wie kommen wir irgendwie an Punkte und das halt möglichst schnell, damit das halt irgendwie halt irgendwie nicht noch irgendwie bevor der Herbst so richtig angefangen hat, irgendwie in eine richtig, richtig unangenehme Richtung rutscht hier.
Ja, aber also ganz im Ernst, dass man das jetzt irgendwie nach dem Spiel ins Mikro sagt, jetzt hat der Abstiegskampf begonnen oder sowas, das erwarte ich auch gar nicht. Dass es intern besprochen wird, da gehe ich von aus. Hey, man muss sich doch nur mal angucken, man hat irgendwie die drittwenigsten Tore geschossen. Das ist quasi schon Relegationsplatz. Man hat einfach 17 Buden bekommen. Da haben nur Dresden und Magdeburg noch mehr bekommen. Also, das sind doch alles Statistiken, wollen wir von der Heimstatistik gar nicht sprechen, die darauf hindeuten, wo man jetzt sich gerade einzusortieren hat. Und die Art und Weise, wie man da die erste Halbzeit gespielt hat, klar kann man jetzt irgendwie sagen, dass es nicht das, also diese Halbzeiten wird es nicht mehr geben, aber das will ich erstmal sehen. Ich will erstmal wieder ein Spiel von der Fortuna sehen, wo die zwei Halbzeiten passabel bis gut spielen und auch mal wieder irgendwie ein Spiel, wo man am Ende sagt, ja, das haben wir jetzt ganz klar verdient gewonnen. Also das habe ich alles lange nicht mehr gesehen und ich sag mal, wir sehen ja keine anderen Spiele als die Verantwortlichen. Deshalb denke ich, hinter den verschlossenen Türen wird gerade schon gesagt, ey, was müssen wir jetzt tun, falls wir da richtig unten reinrutschen? Und ich sehe es auch ein bisschen so, wie du eben angedeutet hast, ist nicht die geilste Truppe, um Abstiegskampf zu bestreiten. Also vor allem mit der Erwartung, mit der die hierher gekommen sind und mit der wenigen Identifikation, die wahrscheinlich mit dem Verein da ist und man eigentlich schon über den Verein, in dem man dann nächste Saison spielen wird, wenn dann der Vertrag vielleicht aufgelöst wird, weil man abgestiegen ist, sich beschäftigt. Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber man kann da ganz schnell in eine ganz üble Situation reinschlittern. Und deshalb sehe ich das so ein bisschen auch, ich freue mich auf so ein Haier oder so Leute, die den Kampf vielleicht aufs Spielfeld bringen und Hertha nächste Woche überraschen damit, dass man es auch körperlich kann.
Jo. Vielleicht schauen wir dann auch auf Hertha.
Ja, Gott sei Dank, ein Auswärtsspiel. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich da in den Abstiegskampf reinrutschen und uns weiter diese Heimstärke beibehalten, dann wird das sehr schwierig. Also ich glaube, eine Mannschaft, die halt nicht in der Lage ist, zu Hause zu punkten, hat, glaube ich, ganz selten mal die Klasse gehalten. Aber es gilt natürlich an die bisher dann doch recht gute Auswärtsstatistik anzuknüpfen. Und da können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es eher ein Spiel wird, wo es jetzt nicht so unglaublich hoch hergehen wird. Es spielen Platz 16 und Platz 17 bei den Torschüssen gegeneinander. Auch die Hertha fährt jetzt, glaube ich, nicht mit der kommt nicht mit der allerbesten Stimmung irgendwie in dieses Spiel hinein. Galt ja vor der Saison eigentlich als Aufstiegsfavorit Nummer 1 und ist dann absolut schlecht gestartet, hat sich dann jetzt zuletzt ein bisschen gefangen und irgendwie mal ein paar Spiele gewonnen, aber dann jetzt am Samstagabend gegen den VfL Bochum im Debüt von Uwe Rösler mit 3-2 verloren, da irgendwie auch schon sehr, sehr früh zurückgelegen und dementsprechend also auch wieder eher Richtung hinteres Tabellenmittelfeld orientiert im Augenblick. Zuletzt spielen sie eigentlich immer in einem 4-2-3-1, also ein sehr, sehr schönes altes System eigentlich. So vor 15 Jahren hatte das, glaube ich, ungefähr so seine Hochzeit. Das wäre eigentlich auch was, finde ich, was man mit dem derzeitigen Kader, den die Fortuna hat, eigentlich ganz cool spiegeln könnte. Bin auch sehr gespannt, wie Anfang das angehen wird. Also wenn es Daniel Thun wäre, hätte ich eigentlich fast damit gerechnet, dass man das dann selber auch mal mit einem 4-2-3-1 probiert. Also würde ich eigentlich sehr, sehr gerne mal sehen. Ich meine, jetzt gegen Braunschweig hat man das ja eigentlich so gemacht, dass man gegen den Ball irgendwie eine Fünferkette hatte und dann mit dem Ball ist dann Emma von der Linksverteidigerposition halt eben nach vorne gerückt und hat dann irgendwie ja maximale Breite irgendwie gegeben, auch wenn der Ball eben auf der rechten Seite war. Ob man das jetzt irgendwie so weiterführt, bin ich auch gleich mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr da gerne einen Systemwechsel sehen würdet, auch wenn das wahrscheinlich, wenn man mit derselben Einstellung reingeht, sowieso alles Makulatur sein dürfte. Ja, was für ein Fußball spielt Hertha? Man setzt eigentlich mittlerweile, auch wenn man sehr viele technisch gute Leute in der Mannschaft hat, schon eher darauf, dass man relativ schnell umschalten möchte, weil man den Ball mit viel Tempo eben auf die Außen bekommen will. Da will man dann irgendwie den Ball hinter den Außenverteidiger spielen, sehr, sehr schnell, eben sehr vertikal, so dass dann auf rechts der schnelle Martin Winkler oder eben auf links Fabian Rehse, der ja auch sehr, sehr schnell ist und dann nach innen ziehen kann oder eben auch flanken kann, dass die eben sich diese Bälle erlaufen und speziell Rehse als Unterschiedsspieler will man natürlich dann gerne in diese 1-gegen-1-Situationen bekommen. Wenn man es nicht schafft, eben so schnell nach dem Ballgewinn Tiefe zu finden, ist man dann aber doch eigentlich so eine ganz traditionelle Ballbesitzmannschaft und baut dann halt wirklich ganz behutsam von hinten auf, wartet lange, bis man sich den Gegner zurechtgelegt hat und spielt dann halt eben durchs Zentrum irgendwie in die Halbräume und dann am besten aber eigentlich auch immer nochmal auf den Flügel und das natürlich dann vornehmlich auf links, weil da halt eben Rehse wartet und dann eben auch oft zuletzt als kongenialen Partner Michael Karbovnik als Linksverteidiger auf seiner Seite hat. Also eben sehr, sehr viel Spielstärke ist da vorhanden. Karbovnik, einer von, ich glaube, zwei Ex-Fortunen, die bei Hertha im Kader stehen. Karbovnik jetzt auch zuletzt ein bisschen unglücklich, also auch weit von seiner Fortuna-Form natürlich entfernt, hat sich da bei Hertha nie so richtig reinspielen können als Leistungsträger. Leitet jetzt auch am Samstag mit einem unglücklichen Eigentor diese Niederlage ein. David Kownacki, Thema unglücklich, hat sich vor ein paar Wochen verletzt, wird, glaube ich, noch die ganze Hinrunde ausfallen. Also da hat sich das bisher auch noch nicht so ergeben, wie er sich das bei seinem Wechsel gewünscht hat. Und aber es gibt eben halt auch positive Geschichten bei Hertha. Man ist, glaube ich, sehr erleichtert, dass Fabian Rehse nach seinem eher schwachen Start in die Saison jetzt langsam reinkommt, dann jetzt auch ein paar Tore vorbereitet hat, jetzt am Wochenende auch endlich sein erstes Saisontor gemacht hat, auch wenn das halt nur ein Elfmeter-Tor war, das er selber mit einer Schwalbe vorbereitet hat, wo man sich auch fragt, warum der VAR da nicht eingreift, also ganz amüsant auf jeden Fall. Der Spieler, den man unbedingt hervorheben muss und das eigentlich die positivste Geschichte bisher ist, Kenneth Eichhorn. Auf der Sechserposition gerade erst 16 Jahre alt geworden. Es war eigentlich schon im Sommertrainingslager klar, dass man dem unbedingt einen Kaderplatz anbieten will und der hat sich sofort festgespielt. Also unfassbar, dass jemand mit 16 halt so eine Ruhe und so eine Übersicht hat und was ich fast am bemerkenswertesten finde, ist halt diese Physis. Also dass der halt körperlich absolut mithalten kann und sich da überhaupt nicht rumschubsen lässt und wirklich jemand ist, der halt diese Mannschaft verankert und halt eben auch schon trägt auf so einer zentralen Position. Also den kann man sich unbedingt mal anschauen. Schwachpunkt zuletzt ist Toni Leistner, Routinier, natürlich sehr erfahren, aber eben auch sehr, sehr langsam. Also den kann man sehr, sehr gut mal mit einem Ball in die Tiefe erwischen und eben auch teilweise eher langsam im Kopf. Also wenn man es schafft, den immer mal wieder zu fordern, so, dann kann man das auf jeden Fall ausnutzen. Und da habe ich eben schon auch Hoffnung, dass dass man das halt eben attackieren kann, gerade weil eben die Fortuna ja sicherlich nicht wie zuletzt bei den Heimspielen viel den Ball haben wird und irgendwie viel kreieren muss, sondern man sich bestimmt zurückziehen kann und dann eben auf Tempo und 1-gegen-1 Situationen setzen kann.
Jupp, Was man jetzt von, du hast ja jetzt schon, ne, wie spiegelt man den Gegner und was hätte Tune gemacht und so. Das ist ja, man sieht sich diesen Kader bei der Fortuna an, das Dramatische ist ja, man denkt sich, ist ja erstmal auch egal, wie die spielen. Also in welcher Aufstellung die spielen, sondern was viel wichtiger ist, dass man eine Entwicklung, eine positive Entwicklung sieht, dass man irgendwie sieht, okay, mit dem neuen Trainer, Anfang beim ersten Spiel hat man noch nichts gesehen, dass es irgendwas gebracht hat und dass die Dinge, die wir hier im Podcast, die andere schon über Anfang gesagt haben, wie der eigentlich Fußball spielen will, da war ja gar nichts zu sehen gegen Braunschweig, dass man das irgendwie mehr hinkriegt gegen Hertha. Draufgehen, irgendwie ein Zusammenspiel zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen sehen. Braucht irgendwie einen Punkt. Weil es gibt keinen Abstieg hinzubekommen. Das ist, glaube ich, das Zentrale und alles andere. Das ist halt Abstiegskampf eigentlich, ne? Fußball, den man jetzt
Ja, Punkt auswärts ist zu
erwarten.
wenig. So, also, sorry.
Ach
Wie will
komm. Ja, da würde ich mich jetzt einfach mal von dem Trennen von diesem Heim- und
Ja.
Auswärts-Mantra, sondern einfach sagen, okay, irgendwie, ne, muss es dann eine Entwicklung geben, die dann auch auf den Heimspiele, auf die Heimspiele ausstrahlt. Das ist das Entscheidende.
Also
Alles
da bin
andere.
ich ehrlicherweise gar nicht bei euch. Da würde mich jetzt sehr interessieren, irgendwie auch die Meinung von anderen häufigen Stadiengängern zu hören. Also mir fehlt absolut die Fantasie, wie das zumindest zu Hause besser werden soll. Also das ist jetzt schon sehr, sehr lange und wird jetzt aber auch immer schlimmer, dass man halt ja einfach ins Stadion fährt und sich gar nicht fragt, so, oh, wie könnte das heute laufen, sondern du fragst dich halt, wie reagiert die Mannschaft auf das 0:1? So, darauf wird es ankommen. So, das ist jetzt ja schon viele, viele Monate so und also ich.
Ja, das kann man doch jetzt gegen Berlin auch schon testen, auswärts.
Ja,
Ist ja kein
also
Heimspiel.
wie gesagt, also ich sehe das ähnlich wie Jan jetzt erstmal zum Spiel, bevor wir dann schon über Lautern reden, was ja das nächste Heimspiel erst ist. Nee, Quatsch, da kommt ja noch ein Pokalspiel, aber das ist eh ein Bonusspiel. Egal, ich sehe das tatsächlich so, dass die Aufstellung völlig egal ist, die Einstellung muss ab der ersten Sekunde passen. Und welche Spieler dafür am besten sind, das kann man halt dann im Training beurteilen, das weiß ich halt nicht. Also alle, die jetzt irgendwie am Wochenende nicht genutzt wurden, die auf der Bank saßen, bis auf Lotka, könnte ich mir auch in der Startelf vorstellen mit Haier, De Weijs und Appelkamp, wenn sie denn spielfit sind. Aber wichtig muss halt sein, dass man ab der ersten Minute zeigt irgendwie, dass man sich zerreißt, um irgendwie was mitzunehmen. Und was die ganze Heimsituation angeht, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es das vielleicht ein bisschen besser wird, wenn man mal ein überzeugendes Spiel überhaupt macht und sich irgendwo Selbstvertrauen holt. Das habe ich aber, wie gesagt, sehr lange nicht mehr gesehen. Auch die ganzen Auswärtssiege, die man sich geholt hat, waren ja auch nicht, sag ich mal, die rundesten Spiele in dieser Saison.
Also Moritz Haier ist
Und
für mich eigentlich
deshalb,
der klarste Kandidat. Der muss auf jeden
ja.
Fall von Anfang an spielen und dem muss jetzt auch einfach eine tragende Rolle angebracht werden. So, da ist jetzt nichts mehr mit Schönspielerei. Moritz Haier setzt halt das um, was man ihm sagt. Der hat halt keine Fragen. So, der setzt halt einfach das um. Und ja, ganz ehrlich, also der macht halt
Er
das, was er
stellt
kann.
keine
Ja, nee, der hat vor allen
Fragen.
Dingen, ne, also der hat halt vor allen keine Fragen, der hat halt keine Fragezeichen über dem Kopf, wenn du dem irgendwas erklärst, so, sondern der spielt halt einfach sein Spiel und das ist, was wir brauchen. Der hat dazu noch diese Aggressivität, die der halt irgendwie mit reinbringt, so eine gut dosierte. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Also, wenn man den klonen könnte, ich würde Moritz Haier gerne im nächsten Spiel in der Innenverteidigung auf Linksverteidiger und im zentralen Mittelfeld auf die 6 stellen. So, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang und dann könnte man halt die Mannschaft darum rumgruppieren. Das meine ich komplett ernst. So, also
Ich
das.
kaufe einen
Den
Marcel
Linksverteidiger
Sobotka
bin ich mir nicht so
dazu.
sicher, aber ansonsten bin ich da bei dir, ja.
Ja. So, also das ist für mich irgendwie das Erste, den würde ich auf jeden Fall reinbringen und Itten wird ja wahrscheinlich nicht fit sein. So, dann kann man irgendwie auch überlegen, ob man halt dann der Danny Schmidt mal von Anfang an die Chance gibt, wobei der auch,
Jeden
glaube ich,
Fall.
Ja, irgendwie sehe ich dann auch schon wieder, dass das dann wieder, dass das dann von Anfang an nicht funktioniert und dann hast du halt eben nur noch
Ja, ist
Cillar,
egal.
von den du
Der ist.
einwechseln kannst und das bringt dir dann halt irgendwie wieder nichts. Also der ist ja sowieso egal. Also von dem habe ich irgendwie noch nie was Positives gesehen irgendwie. Aber bei Itten bin ich mir, bei Schmidt bin ich mir zumindest sicher, dass der halt Energie reinbringt, wenn du den einwechselst.
Ja.
Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass das dann halt verpufft, wenn der von Anfang an kommt. Aber
Nee.
du musst es natürlich eigentlich trotzdem versuchen. Es ist auch einfach verdient, ihm das mal zu geben.
Ja, und der hat halt auch letzte Saison, ne, als er von Anfang an gespielt musste, weil man da nichts hatte, hat er ja auch seine Momente gehabt. So. Also, ich verstehe, was du meinst, und da ist was dran. Ne? So.
Ja, aber
Mein
die
Gott.
allererste Aktion wäre für mich auf jeden Fall, ja, Moritz Heier wahrscheinlich sogar für Breithaupt zu bringen.
Ja, mal
Ja, stimmt.
sehen, ob Appelkamp auch spielen kann. Schauen
Ja, schauen
wir
wir
mal. Oh
mal.
boy, Freunde.
Sehr schön.
Also das Wichtigste ist, wir sind da und wir werden auf jeden Fall alles geben.
Ja. Also ich nicht. Ich bin nicht da, aber ihr seid da und ihr werdet alles geben.
Ja, das
In meinem
wird
Sinne.
sicherlich eine schöne Runde Auswärtstour. Da freue ich mich auch. Aber es wird sehr schön, mal wieder bei dir vorbeizufahren, Tim.
Ja, ich freue mich schon auf den
Das wird schön.
Niederregen.
Ja. 5
Aber es
Grad
ist immerhin nicht
Niederregen, so
so
wie sich das
komplett
gehört.
kalt wie im Januar oder so.
Ja.
Es ist halt ein bisschen Shitwetter, aber es ist
Auch
nicht, dass man sich
Januar
denkt.
war auch geil. Also bis darauf, also es war ja damals diese Spiel 1 nach dem Tod von Herrn Bernstein, aber da war schön gerade Neuschnee. Ach, das war auch schön. Also Nieselregen ist schon fieser.
Ja, wir sind sehr
Okay,
gespannt, was ihr
wir
euch
werden
nächste Woche alles über den Fußball der
wahrscheinlich werden
Fortuna
wir
und über das Wetter
hoffentlich nicht
erzählen
nur über das
können.
Wetter reden.
Und genau.
Ja.
Dann bis
Okay.
nächste Woche.
In dem Sinne,
Macht's gut,
macht's
Jungs.
gut
Ciao.
und
ciao.
ciao.